HR Info. Das Interview.
Mit Heidi Radwilas. Zivile Drohnen sind nützlich. Sie können zum Beispiel Medikamente an entlegene Orte transportieren, Stromleitungen prüfen oder auch einfach nur Fenster putzen. Aber es gibt auch die negative Seite. Drohnen können Firmengeheimnisse ausspionieren, Waffen oder Drogen schmuggeln, Menschen gefährden oder gar töten. Dagegen will Jörg Lamprecht etwas tun. Mit seinen beiden Partnern hat er die Firma D-Drone gegründet und ein Drohnenwarnsystem entwickelt. Warum es das braucht, wie sie aussieht, die Drohnenwelt von heute und von morgen, und warum er den Hauptsitz von D-Drone kürzlich von Kassel nach San Francisco verlegt hat, darüber spreche ich jetzt mit Jörg Lamprecht. Herr Lamprecht, eine Drohnenabwehr zu entwickeln, darauf muss man erst mal kommen. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass die Ideengeberin keine geringere als die Kanzlerin war. Vielleicht können Sie unseren Hörern noch mal sagen, warum haben Sie bei der Kanzlerin an Drohnenabwehr gedacht?
Die Frau Merkel hat im Herbst 2013 bei einer öffentlichen Veranstaltung in Dresden ja selber erlebt, wie das heißt, wenn man von einer Drohne attackiert wurde. Das heißt, es ist eine Drohne angeflogen und die ist 2 Meter vor ihrer Bühne abgestürzt. Und die Leute wussten nicht so richtig, was sie tun sollten. Also man hat auch den Security-Leuten angesehen, es war eine Situation, die fremd war, die jetzt erstmal neu war. Da kam eine Drohne, die man jetzt auch nicht fangen konnte. Man konnte eigentlich sich kaum wehren. Und da haben wir das gesehen im Fernsehen und haben gesagt, okay, das ist natürlich eine Sache, wenn die jetzt bewaffnet gewesen wäre oder wäre jetzt zum Beispiel eine Handgranate drunter gewesen, dann hätten wir heute sicherlich eine neue Kanzlerin.
Wie wäre denn die Geschichte anders verlaufen, wenn man ihr Drohnenwarnsystem gehabt hätte?
Na, man hätte zum Beispiel die relevanten Personen schnell in Sicherheit bringen können. Man hätte überlegen können, ob man die Drohne selber stört, ob man jetzt Gegenmaßnahmen ergreift, wenn die zum Beispiel eine Schadlast trägt. Man hätte als Gegenmaßnahmen ergreifen können, weil man halt relativ schnell gewusst hätte, dass da eine Drohne kommt. Und ich bin auch sicher, dass das in Zukunft ganz sicher so sein wird.
Hat denn der Kanzlerinnenbonus, so nenne ich den jetzt mal, schon was gebracht? Konnten Sie vielleicht auch dem Kanzleramt so ein Drohnenabwehrsystem verkaufen?
Nein, der hat noch nichts gebracht soweit. Das ist natürlich eine wunderschöne Gründungsgeschichte, die wir da haben. Aber auf der anderen Seite ist, ich glaube, der Hauptmarkt, den wir bedienen, sind erstmal kanzlerferne Integrationen, wie Stadien, Gefängnisse, Industrien, Rechenzentren, Betriebe, die ja ihre Sachen schützen wollen, die nicht wollen, dass da Fotos vorher auftauchen zum Beispiel. Die Kanzlerin selber haben wir noch nicht geschützt, aber das wäre auch ein kleiner Zielmarkt, wenn wir nur Kanzler schützen würden.
Das ist wohl wahr. Ich hätte gedacht, dass es auch daran liegt, dass die Drohnenabwehr noch nicht so ein Thema ist, weil die Drohnen an sich noch nicht so ein Thema sind. Dann habe ich mich aber eines Besseren belehren lassen, als ich in die Marktforschungszahlen mal reingeguckt habe und gesehen habe, dass 2015 weltweit immerhin 4 Millionen Drohnen verkauft wurden. Und zwar, das meint jetzt nur zivile Drohnen, keine militärischen Drohnen. Über die sprechen wir heute auch gar nicht, sondern wir bleiben in dem Bereich, der von Privatleuten eben gekauft wird oder von Firmen, Institutionen und im nicht-militärischen Bereich eingesetzt wird. Also da scheint sich schon eine ganze Menge zu tun. Und ich habe ein interessantes Zitat von Ihnen dazu gefunden in der Presse. Da haben Sie gesagt, der Drohnenmarkt wird schneller wachsen als der Smartphone-Markt. Da habe ich im ersten Moment gedacht, Mensch, also der Smartphone-Markt ist riesig. Und im zweiten Moment habe ich gedacht, aber die Wachstumsraten, die sind doch eigentlich momentan weg im Smartphone-Markt. Also was genau meinten Sie damit?
Was ich gemeint habe, war, dass die Welt eine unglaubliche Veränderung erlebt hat in dem Moment, wo die Smartphones ja den Markt erobert haben. Es war ja innerhalb von wenigen Jahren haben wir die Smartphones komplett übergenommen. Ganz viele Applikationen, die wir heute nutzen oder was wir heute tun, liegt nur daran, dass es Smartphones gibt.
Und Sie glauben, dass durch die Drohnen eine ähnliche Veränderung in unser Leben treten könnte oder gerade tritt in unser Leben?
Ja, wir sind mittendrin. Also wir haben eine Wahnsinnsnachfrage aus der Industrie nach Drohnen. Die Zahlen haben Sie ja gerade schon auch erwähnt. Es werden jeden Monat 400.000 neue Drohnen in den Luftraum integriert, sozusagen. Also jeden Monat haben wir mehr neue Drohnen, als es gesamte zivile Luftfahrzeuge gibt. Es gibt unheimlich viele Applikationen dafür. Google und Amazon selbst haben angekündigt, künftig Waren auszuliefern mit Drohnen. Aber ganz klar, die Drohnen werden auch genutzt zum Inspizieren, zum Brückenkontrollieren, zum Dächerkontrollieren. Es gibt Vielzahl von Anwendungen. Und das wächst sehr schnell.
Bevor wir uns jetzt mal angucken, wie der Markt noch schneller wächst und auch wie Sie dann mit Ihrer Abwehr dann wiederum sich da einschalten, vielleicht könnten wir auch mal gucken, wie so ein Drohnenflug und dann auch so eine Drohnenabwehr ganz praktisch funktioniert. Sollen wir mal gucken gehen?
Können wir mal gucken gehen. Ja, dann gehen wir mal rüber zum Fenster und schauen uns das System mal draußen an. Hier draußen sehen Sie im Prinzip eine Installation bei uns am Gebäude, wo die ja, Sensoreinheiten festgemacht sind, also die Antennen, die Kameras und die Mikrofone, die zusammen mit dem Gerät sitzen. Und die übernehmen jetzt die komplette Himmelsüberwachung und rekorden sozusagen jedes Drohnengeräusch und jedes Drohnenbild und auch jede Antennensignale von den Drohnen.
Und eben gerade ist schon eine Drohne vorbeigeflogen, denn ich habe im Hintergrund den Alarm gehört. Es muss eine da gewesen sein.
Genau, das ist eine Drohne, die jetzt schon mal erkannt wurde aufgrund der Signale, die sie aussendet. Und die werden dann von uns sofort empfangen natürlich, also von sehr großer Reichweite auch schon. So, also auch da, wo wir die Drohne noch gar nicht selbst hören können oder sehen können, werden schon diese Funksignale empfangen. Und der erste Alarm kann schon ausgelöst werden.
Okay, also außen am Haus angebracht einige Drone-Tracker, so nennen sie die. Und jetzt kommt gleich die Drohne angeflogen.
Genau, hier außen haben wir angebracht einige Drone-Tracker, die im Prinzip arbeiten mit Kamera, mit Mikrofonen, die immer auf den Himmel ausgerichtet sind und die dann Alarm schlagen. In der Alarmzentrale natürlich werden die Alarme auflaufen, sofern sich eine Drohne nähert und irgendwo in Sensorreichweite ist.
Und los!
Okay, also jetzt wird der Alarm ausgelöst, haben wir gehört. Okay. Ihr System ist jetzt so, dass erstmal der Alarm ausgelöst wird. Es wird zunächst nichts gegen die Drohne getan. Sie wird nicht irgendwie gestoppt, abgeschossen oder sonst was. Passiert gar nichts.
Also in dem Moment, wo der Alarm ausgelöst wird, werden natürlich die Sicherheitskräfte informiert. Also es wird dem Wachpersonal mitgeteilt, da ist eine Drohne, die fliegt vom Osten nach Westen in 50 Meter Höhe zum Beispiel. Und es kriegt ein Video immer übermittelt. Das heißt, er sieht die Bedrohungslage sofort und kann dann Sachen machen. Er kann jetzt auf den Knopf drücken und die Drohne stören. Er könnte jetzt irgendwelche Abwehrmechanismen einleiten. Im Gefängnis würde man wahrscheinlich einfach nur jetzt schauen, was die Drohne tut, ob sie was abwirft, dann danach suchen, die Gefangenen vielleicht einschließen. Das heißt, in dem Moment geht jetzt der Prozess des Kunden los. Was macht er mit der Information?
Jetzt haben Sie schon ein bisschen was darüber gesagt, wer Ihre Abwehr einsetzt. Beispiel Gefängnis. Was haben wir noch für Beispiele?
Die Drohnenalarmanlagen werden im Prinzip überall eingesetzt, wo eine ganz hohe Sicherheitsbedürfnis da ist. Also Stadien zum Beispiel möchten nicht, dass Drohnen in die Stadien fliegen und die Spiele filmen oder fotografieren. Gefängnisse möchten sicherlich nicht, dass Drogen abgeworfen werden. Industrien möchten nicht ausspioniert werden. Es gibt eine hohe Anzahl von Polizeistationen, die natürlich sagt, wenn jetzt öffentliche Auftritte sind von Berühmtheiten oder Präsidenten, das Ganze im Prinzip abzuschützen und abzuschirmen. Also es gibt eine Vielzahl von Anwendungen dafür. Und das sind eigentlich immer die, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Also kritische Infrastrukturen, Atomkraftwerke, Wasserspeicher, Öl- und Gasreservoirs. Das sind im Prinzip die Anwender, die so ein System einsetzen, um wirkungsvoll ihren Luftraum zu überwachen.
Können Sie was dazu sagen, wie viele dieser Drone-Tracker Sie bis jetzt verkauft haben? Es gibt die Firma ja seit 2014.
Also wir haben in 2014 die Firma gegründet, wir haben in 2015 entwickelt und die ersten Prototypen entwickelt. Im Oktober 2015 haben wir die ersten ausgeliefert an Referenzkunden. Das heißt, wir sind seit einem halben Jahr ungefähr am Shippen und wir verschippen wirklich jeden Monat ja deutlich über 50, 60 Systeme. Da draußen am Eingang haben Sie vielleicht so einen silbernen gesehen, das war unser 100. Tracker, der ausgeliefert, also der gebaut wurde, nicht ausgeliefert wurde. Und wir haben wirklich sehr starke Nachfrage und steigende Zahlen.
HR Info, das Interview heute aus Kassel. Ich spreche mit Jörg Lambrecht, einem der Gründer von D-Drone. Sie sind Ausgebildete in der IT, haben studiert, haben, glaube ich, 4 Unternehmen gegründet. Und das dritte gegründete Unternehmen war eins, was Drohnen gebaut hat. Und das vierte jetzt ist eins, was eine Drohnenabwehr macht. Warum sind Sie denn aus dem Drohnenbau ausgestiegen? Insbesondere, weil Sie ja selber auch gesagt haben, dass der Markt so boomt.
Der Drohnenbau ist wahnsinnig am Boom. Wir haben mittlerweile über 400 chinesische Firmen, die Drohnen herstellen. Wie gesagt, die Verkaufszahlen sind wahnsinnig hochgegangen. Also 400.000, 500.000 im Monat werden verkauft.
Aber jetzt haben Sie mir noch nicht gesagt, warum Sie aus dem Drohnenbau ausgestiegen sind.
Naja, ich bin aus dem Drohnenbau ausgestiegen, weil die Firma verkauft wurde. Ja, also die Firma, die uns gekauft hat, hat dann quasi die Firma übernommen. Und für mich war nach 2 Jahren Integrationsarbeit Zeit, was Neues zu tun. Ich bin ja besserer Gründer als Manager. Von daher musste ich dann was Neues tun. Und die Chance war einfach da, in dem Bereich Drohnenabwehr was zu tun.
Sie haben eben gerade gesagt, ich bin mehr Gründer als Manager. Was macht so viel Spaß am Gründen für Sie?
Ja, jetzt kommen wir natürlich in die Gründungsdiskussion. Das wird eine sehr lange. Also die
reicht eine kurze Antwort.
Nee, das kann man kaum beantworten, kurz. Also die, ich glaube.
Aber Ihre Augen leuchten so. Vielleicht sagen Sie einfach mal, warum Ihre Augen so leuchten.
Das am Gründen macht es natürlich Spaß, dass man dass man komplett neue Wege gehen kann, dass man komplett sich mit ganz neuen Geschäftsmodellen beschäftigen kann. Das ist wie eine neue Liebe. Man ist vollkommen neue Sachen, die man macht, und man hat eine komplett neue Firma ohne Historie, keine meckernden Kunden, keine nörgelnden Mitarbeiter. Man kann komplett neu anfangen und aufbauen. Und das hat sehr, sehr viel Schönes. Also das hat einfach eine unglaubliche Energie, und das ist sehr charmant, und das hat einfach wirklich viel fast Mystisches schon in sich.
Jetzt haben Sie sich ja entschlossen, den Hauptsitz des Unternehmens von Kassel nach San Francisco zu verlegen, um näher oder direkt am Silicon Valley zu sein. Wie wird man denn als Kasseler mit der Innovation, die Sie im Gepäck haben, so aufgenommen im Silicon Valley?
Wir sind in Silicon Valley gegangen, weil es eigentlich der einzig wahre Schritt ist, den man tun muss, wenn man sich im IT-Feld bewegt. Und unsere Sache ist ja sehr IT-lastig. Denn das ist nun mal das Epizentrum der IT-Welt. Also da werden die Firmen finanziert, groß gemacht, die mit wesentlichen Partnerschaften ausgestattet. Kurzum, es geht alles einfach ein bisschen schneller im Silicon Valley. Die Firmen, die da entstehen, entstehen nirgendwo anders auf der Welt, nur da. Also die ganzen Erfolgsgeschichten, die wir in den letzten 10 Jahren haben, sind ausschließlich im Silicon Valley entstanden.
Dann frage ich mich aber beispielsweise auch, wie setzt man sich dann da durch? Also wie macht man sich bemerkbar, wenn das so ein, ich stelle mir vor, ein Gewimmel von Innovationen, von innovativen, interessanten Menschen ist? Da muss man sich da ja auch erstmal Gehör verschaffen. Wie haben Sie das gemacht?
Das ist in der Tat richtig. Also wir kämpfen gegen hunderttausende andere Startups, die eben auch da sind. Die kommen von allen Ländern der Welt. Man sieht da eine wunderbar gelungene Integration übrigens von Chinesen und Indern und Europäern und wirklich tausende von Startups, die um die Aufmerksamkeit der Kunden buhlen, um die Aufmerksamkeit der Investoren buhlen. Und wie auch immer, die Bäckerei, die besten Brötchen hat, da geht man halt hin als Endkunde. Und ich glaube, dass wir mit unserem Produkt ganz, ganz wunderbar aufgestellt sind, einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Wir haben wenig Wettbewerb drüben gesehen. Es gibt kaum Innovationen in dem Bereich in Amerika. Das heißt, wir sind sehr, sehr früh dabei, und wir sind auch sehr stolz, dass wir da sehr schnell auf Fuß fassen konnten. Also wir haben signifikante Partnerschaften geschlossen, wir haben sehr große Kunden gewonnen. Wir sprechen mit den namhaftesten Investoren der Welt da drüben. Also ich glaube, wir haben auch innerhalb von den letzten 90 Tagen, seitdem wir rübergegangen sind, einen wirklich großen Schritt gemacht, also um die Firma weiterzuentwickeln.
Ist ja auch immer eine Personality-Geschäft, wie man sagt. Wie haben Sie da den Fuß in die Tür gekriegt, oder kannten Sie schon einige Leute aus den USA?
Ich habe persönlich schon mal da gelebt, also ich war schon mal in San Francisco. Mein Gründungspartner, der René Seber, kennt das auch sehr gut, und von daher war es uns nicht ganz fremd. Das ist jetzt keine ganz neue Geschichte, wenngleich das Silicon Valley sich unglaublich schnell entwickelt. Also das ist eine Wahnsinnsdynamik, eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Es geht eigentlich nur ums Firmengründen, Finanzieren, Aufbauen, noch schneller, noch größer machen. Auch die DNA der Menschen dort ist eine andere. Die sind anders.
Vielleicht können Sie ein bisschen genauer beschreiben, was heißt DNA ist anders?
Naja, bei uns geht es ja darum, wenn wir 1 Million bekommen von einem Investor oder von jetzt von zum Beispiel einer Bank oder sowas, das geht ja immer in Europa oder in Deutschland darum, wie kann ich sicherstellen, dass ich die möglichst wiederbekomme? Ja, wie kann ich die Risiken minimieren? Wie kann ich sicherstellen, dass da nichts mit passiert und dass das Unternehmen mich zuerst ausbezahlt und so? Das ist in den USA komplett andere Denkungsweise. Also man kriegt 1 Million, aber nur dann, wenn der Investor die Möglichkeit hat, nochmal 5 Millionen nachher zu investieren. Da wird nach oben optimiert.
HR Info, das Interview heute aus Kassel. Ich spreche mit Jörg Lambrecht, einem der Gründer von Dedrone. Das Unternehmen hat sich auf Drohnenwarnsysteme spezialisiert, und wir hatten gerade darüber geredet, wie er Fuß fasst im Silicon Valley in San Francisco. Da ist jetzt nämlich der Hauptsitz des Unternehmens. Sie haben gesagt, Sie haben schon mal gelebt in San Francisco. Wie lange, wann war das?
Ja, das war in 2006 bis 2008, und ja, das war auch mitten in San Francisco, und das waren 2 Jahre, wunderbare Zeit. Also eine wunderschöne Stadt. Es ist eine ganz bunte Stadt, ganz tolle Stadt. Man sieht ab und zu mal bunte Häuser und nackige Menschen und lustige Strickhüte. Aber es ist halt wirklich auch eine Stadt, die sehr leistungsgetrieben ist. Und das, und ich glaube, das prägt da drüben das Niveau und das gesellschaftliche Gefüge auch sehr.
Jetzt sind Sie ja mit sozusagen Familie, ich will sagen Sack und Pack, aber das sagt man ja nicht zu Familie und Kindern, sind Sie jetzt nach San Francisco gezogen. Was hat denn die Familie dazu gesagt?
Die mögen das. Also ich sag mal, für die Familie ist es natürlich schön, weil es ist eine schöne Stadt. Es hat unglaublich bereichernd, das Ganze. Für die Kinder ist es gut, sie können gut Englisch lernen. Sie haben auch viele internationale Freunde da, also auch Deutsche, die rübergehen und so halb-halb sind, also halb amerikanisch, halb deutsch. Also für die ist es noch sehr schön, obwohl es eine komplett andere Stadt ist als Kassel, wie man sich denken kann. Es geht alles schneller und es ist ein bisschen weniger gemütlich, aber es ist halt auch sonnig.
HR Info, das Interview heute mit Jörg Lambrecht, einem der Gründer von Dedrone. Das Unternehmen hat sich auf Drohnenwarnsysteme spezialisiert. Haben Sie eigentlich selber auch schon mal privat eine Drohne besessen oder eingesetzt?
Ja, ich bin natürlich auch schon viel Drohnen geflogen. Jetzt nicht unbedingt leidenschaftlich, weil es sich dann doch auch irgendwo erschließt.
Sie haben jetzt gesagt, leidenschaftslos. Also Sie gehören nicht zu den Leuten, die sagen, Mensch, super, ich will meine Skiabfahrt, die möchte ich jetzt irgendwie gefilmt wissen durch eine Drohne. Also das ist nicht Ihr Thema.
Nein, es ist nicht mein Thema, es ist auch nicht meine Leidenschaft. Ich kann aber verstehen, dass es die Schönheit des Drohnenfliegens natürlich auch viele begeistert. Und man hat fantastische Aufnahmen, wahnsinnig gute, hochauflösende Videoaufnahmen, ruckelfrei. Und das sind einmalige Aufnahmen, die kriegt man sonst nicht. Also man hat ja auch Perspektiven, die man sonst niemals sieht und niemals wahrnehmen würde, die man durch eine Drohne eben schon wirklich gut darstellen kann.
Wo gibt es denn Ansatzpunkte, wo man Drohnen als Privatmensch noch einsetzen kann, jenseits irgendwelcher Filmaufnahmen?
Ich glaube, wir werden weitere Anwendungen sehen, die ja gerade generiert werden von Privatleuten. Also wir haben Privatleute, die montieren zurzeit Kettensägen an Drohnen, um Bäume zu fällen. Wir haben Privatleuten, die montieren Flammenwerfer an Drohnen, um Hühnchen zu rösten. Wir haben Privatleute, die montieren Waffen an Drohnen, um ja auf Shooting Ranges irgendwo natürlich gut schießen zu können. Also wir haben auch eine ganze Reihe von privat induzierten Geschäftsmodellen, die vielleicht noch nicht so im Markt sind, aber was man halt mitmachen kann.
Ich würde ganz gern mal so eine kleine Drohnenkunde machen. Eine gute Drohne für den Privatgebrauch, die gibt es schon ab?
100 Euro.
Beim Discounter?
Auch.
Eine solche Drohne kann dann?
Autonom fliegen, ist Autopilot gesteuert, hat eine sehr hohe Videoübertragung und eine sehr starke Stabilität gegenüber Wind.
Wie weit kommen die?
Eine gute Drohne fliegt ungefähr 5 Kilometer weit.
Wie hoch fliegt die?
Sie kann sehr hoch fliegen, sollte es aber nicht, kann aber durchaus bis zu 1 Kilometer höher fliegen.
Wenn mein Nachbar ständig mit seiner Drohne in meinen Garten filmt, darf ich die dann mit einem gezielten Wurf meiner Schlappe vom Himmel holen?
Wenn der Nachbar im Garten filmt, sollte man sich einen Drohnentracker der Firma Dedrone kaufen.
Was kostet der Drohnentracker denn?
Ja, das ist der Drohnentracker kostet ab 6.500 Euro.
Da würde ich jetzt mal sagen, für den normalen Privatgebrauch wahrscheinlich noch nicht anwendbar.
Das liegt am Sicherheitsbedürfnis. Also wir verkaufen wirklich schon an Privatleute. Allerdings sind das dann sehr hochrangig gestellt oder sehr teure Networks, die natürlich ihre Privathäuser damit schützen möchten.
Das möchte ich jetzt genauer wissen. Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Naja, das geht von hochrangigen Generälen in Südamerika bis hin zu Mitgliedern der Königsfamilie in Marokko, bis zu in Amerika Sportlerpersönlichkeiten, die einfach nicht möchten, dass man über ein Grundstück Drohne fliegt und filmt. Also geht es in erster Linie gegen Paparazzi-Schutz. Und die gehen dann einfach ins Wohnhaus rein oder hören auf mit dem, was sie gerade tun, und um sich dagegen zu schützen.
Jetzt kann es ja auch Gefahren geben, gerade wenn Leute sich nicht gut auskennen mit der Drohne, die sie fliegen. Es ist ja nämlich im Grunde genommen so, dass jeder so ein Ding fliegen darf. Wenn ich mit meiner Drohne mal auf ein Flugfeld käme und würde in irgendeiner Form den Flugbetrieb stören oder gar möglicherweise eine Maschine schädigen, sogar zum Absturz bringen. Das Problem gibt es, das wird von den Flugsicherheitsbehörden immer wieder jetzt angemahnt, immer häufiger jetzt. Wer muss dann eigentlich haften? Muss ich das bezahlen, ja oder nein?
Das Problem ist wirklich in der Tat da. Also wir haben sehr viele Vorfälle von Drohnen, die nahe Flughäfen fliegen. Die US-amerikanische FAA, also die Luftaufsichtsbehörde, reportet mehr als 100 Fälle von Drohnen, die nahezu mit kommerziellen Flugzeugen zusammenstoßen. Pro Monat. Das heißt jeden Tag 3 Stück. Die Vorstellung allerdings, dass eine Drohne eingesaugt wird in ein Triebwerk, ist katastrophal.
Wenn jetzt was passiert, wer muss dann haften?
Ja, der Drohnenpilot natürlich. Problem ist, wenn er gefangen wird oder wenn er geschnappt wird. Es ist ja gar nicht erkenntlich, wo er sitzt oder wo er die Drohne gestartet hat. Die ist vielleicht nicht registriert, die ist ja auch nicht nachvollziehbar.
Jetzt haben wir gesagt, es gibt teils unwissende Drohnenpiloten. Es kann sehr viel passieren. Die sind nicht registriert, haben Sie mir gerade eben gesagt. Und diese Versuche, dass da Leute auch Waffen beispielsweise an Drohnen festmachen. Also für mich klingt das so, als ob wir hier kurz vor dem Beginn so einer Art Wildwest-Zeitalter sind in der Luft. Muss da nicht irgendwas passieren, regelungstechnisch, dass man doch die Leute wenigstens registriert oder eine Art Drohnenführerschein macht, wie es ja auch von Sicherheitsexperten schon längst gefordert wird?
Das ist immer die erste Reaktion. Man denkt immer, man kann das registrieren und der Staat meint, er könnte das kontrollieren und einschränken. Das ist ja Quatsch. Es ist schön, wenn der Gesetzgeber was tut, aber allerdings ist das immer kooperativ. Das heißt immer, ich bin ein Pilot, der möchte auch wirklich jetzt ganz vorsichtig fliegen, ich möchte aufpassen in meinem Luftraum, dann nutze ich natürlich solche Sachen wie einen Drohnenführerschein, einen Piloten, eine Registrierung, weil ich einfach sagen möchte, ich bin safe und sicher und fliege sicher im Luftraum. Bin ich das nicht, nützt das alles gar nichts.
Fühlen Sie sich eigentlich noch sicher? Sie fliegen ja viel jetzt nach San Francisco.
Naja, natürlich fühle ich mich sicher. Das ist ja eine Sache, die man ja technologisch begegnen kann. Es ist ja keine Ohnmacht da, sondern wir können ja Drohnen erkennen und können den Piloten sagen, flieg einfach woanders hin. Wir können vielleicht irgendwann auch die Drohnen, die jetzt in den Luftraum eindringen, automatisch übernehmen und gezielt steuern und landen. Das sind aber technische Probleme, die wir lösen müssen. Es sind keine gesellschaftlichen Probleme, die wir lösen müssen. Wir brauchen auch keine Angst vor Drohnen zu haben, weil natürlich sie auch viel Gutes bringen. Es gibt ja Beispiele, wo die Drohnen mittlerweile die Defibrillatoren bringen, wenn jemand umfällt. Das möchte dann wieder jeder haben. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich einen Luftraum, den wir in irgendeiner Weise von der Anarchie befreien müssen. Im Moment fliegt alles, wie es will, im Drohnenbereich. Und ich glaube, das kann man einfach technisch lösen. Man braucht gar nicht so viel nach Regeln und Gesetzen und sowas zu gucken, weil, wie gesagt, das sind immer Sachen, die bedingen, dass man sich auch dran hält.
Hi Info, das Interview heute aus Kassel. Ich spreche mit Jörg Lamprecht. Er ist einer der Gründer der Firma D-Drone. Das Start-up hat sich auf die Drohnenabwehr und den Drohnenalarm spezialisiert. Ich würde ganz gerne auch noch mal in die Zukunft gucken, also auf was für eine Drohnenwelt stellen wir uns ein. Ich würde Ihnen gerne das eine oder andere Statement jetzt sagen und wenn Sie mir mit Traum oder Wirklichkeit antworten könnten und vielleicht füllen wir das eine oder andere noch aus, mal gucken. In 10 Jahren besitzt jeder Haushalt mindestens eine Drohne. Traum oder Wirklichkeit?
Wirklichkeit.
Sie glauben, das geht so schnell?
10 Jahre ist doch nicht schnell.
Okay, Sie sind ITler.
Ich glaube, in 3 Jahren besitzt jeder eine Drohne.
Das wären aber Wachstumsraten, die wären ja immens, weil so viele haben wir momentan ja noch nicht im Markt.
Ja, aber es gibt ja mittlerweile kleine Drohnen, die wickeln sich ums Handgelenk. Das sind sogenannte Wearables, also tragbare Drohnen, die sind kaum noch als Drohnen wahrzunehmen. Die sehen aus wie kleine Kolibris oder kleine Mücken, die fliegen um einen rum und machen Filme, Videos. Da kann man den Hund mit schön filmen. Also das, ich glaube, das geht viel, viel schneller noch.
Was glauben Sie, wird die Hauptanwendung sein?
Spaß. Spaß und Freude.
Bücher und Pakete werden uns in 5 Jahren mit Drohnen direkt ans Küchenfenster oder ins Büro geliefert.
Traum. Ich glaube, die werden in nahegelegene Verteilstationen geliefert mit Drohnen und von da die letzte Meile mit dem Kurier oder mit dem Fahrradkurier. Ich glaube nicht, dass die ans Küchenfenster geliefert werden.
In 5 Jahren fliegen Drohnen unsere Kinder in die Kita. Traum oder Wirklichkeit?
In 5 Jahren Traum, in 10 Jahren Wirklichkeit.
Jetzt würde ich wieder sagen, 10 Jahre so schnell. Nein, jetzt frage ich aber was anderes. Kann man wirklich einer Drohne sein Kind anvertrauen?
Ich würde einer Drohne jederzeit mein Kind lieber anvertrauen als einem Piloten. Der macht ja Fehler. Also ich glaube, was zurzeit passiert, auch auf der Straße, ist ja die selbstfahrenden Autos, wo man einfach glaubt oder wirklich vielleicht auch mittlerweile weiß, dass die viel, viel sicherer und stabiler fahren können als die Autofahrer selber, als die Menschen.
Es gab aber auch schon Unfälle natürlich mit den ersten Tests für autonome Autos.
Na klar, wir sind ja auch da ganz am Anfang. Das wird es auch nach wie vor geben, weil bestimmte Sensoren bestimmte Sachen nicht erfassen können. Aber ich glaube nach wie vor, dass eine Infrastruktur wie auf der Straße von autonom fahrenden Autos sicherer bedient werden könnte als von wirklichen Autofahrern.
Irgendwie denke ich in dem Moment, wenn Sie sowas sagen, Sie sind ITler.
Naja, das ist doch so. Ich meine, viele Sachen unseres täglichen Bedarfs werden doch über Computer besser gesteuert, als dass wir das selber können. Denken Sie an Aufzüge oder denken Sie an, wie gesagt, Flugzeuge, Züge. Das sind mittlerweile komplett autonome Systeme da drin.
Ich habe jetzt gesagt, Sie sind ITler, weil ich würde wahrscheinlich immer denken, ich traue einem Menschen immer noch mehr als einer Maschine.
Das ist wahrscheinlich auch so. Es gibt mittlerweile viele Züge, die autonom fahren, wo ein Mensch vorne drin sitzt, allein zur Beruhigung der Fahrgäste.
Okay, das macht mich jetzt fertig. Das war HR Info, das Interview, heute mit Jörg Lamprecht. Er hat mit seinen beiden Partnern ein Drohnenabwehrsystem entwickelt und versucht damit gerade sein Glück im IT-Mekka Silicon Valley in den USA. Mein Name ist Heidi Radwilas und wenn Sie das Interview nochmal nachhören möchten, dann können Sie das unter hrinforadio.de.